Ja, ich möchte noch kurz mit uns beten, bleiben wir sitzen dazu. Herr, vielen Dank, dass du lebst und dass du redest, auch durch dein Wort. Und wir bitten dich um deinen Segen jetzt einfach fürs Zuhören, dass wir dein Wort verstehen und dass es das ausrichtet, was es ausrichten soll. Amen. Ja, Ostersonntag, ein wichtiger Tag für uns. Wir erinnern uns daran, dass Jesus auferstanden ist. Und das ist relativ wichtig, dass er auferstanden ist. Martin hat es schon eingangs gesagt, ohne die Auferstehung gibt es eigentlich keinen richtigen christlichen Glauben. So sieht es zumindest der Apostel Paulus. Die Auferstehung ist dem Paulus so wichtig, dass er im ersten Brief an die Korinther ein ganzes Kapitel dem Thema widmet. Und wir wollen heute Morgen in 1. Korinther 15 ein bisschen reinschauen. Und das sind sehr viele wichtige Gedanken. Ich kann nur jedem empfehlen, vielleicht heute bei Gelegenheit mal das ganze Kapitel zu lesen. Wir wollen uns heute einfach mit den Versen 12 bis 20 vor allem beschäftigen und vier Gedanken mitnehmen. Ich lese vor die Verse 12 bis 20 aus 1. Korinther 15. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gäbe? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos, inhaltslos aber auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Vier Dinge, die wir von Paulus über die Auferstehung hier erfahren. Erstens, dass die Auferstehung wichtig ist, die Bedeutung, die Wichtigkeit der Auferstehung. Zweitens, die Tatsache der Auferstehung. Drittens, ein Einwand gegen die Auferstehung. Und viertens, dann eine Schlussfolgerung. Was sollen wir nun tun? Es fängt erstmal mit einer Betonung der Wichtigkeit der Auferstehung an. In den Versen 12 bis 19 haben wir das gelesen. Wie wichtig die Auferstehung ist, zeigt sich darin, dass Paulus das ganz zugespitzt sagt in Vers 19, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Das ist eine sehr starke Aussage. Eine steile These. Sind wir wirklich die elendesten von allen Menschen? Es gibt viele elende Menschen auf dieser Welt. Und wir sollten die elendesten sein, wenn es keine Auferstehung gibt und wir uns Christen nennen? Warum ist es so? Die Korinther selbst hatten offensichtlich kein Problem damit, sich selbst als Christen zu bezeichnen und nicht an die Auferstehung zu glauben. Und auch heute gibt es, glaube ich, viele Menschen, die würden sagen von sich, ich bin Christ. Ich finde Jesus toll. Aber das mit der Auferstehung, das kann ich nicht so recht glauben. Kann man denn nicht Jesus als besonders begabten Lehrer verehren? Als moralisches Vorbild für Nächstenliebe? Ist das nicht alles nützlich? Paulus sagt nein. Unterm Strich bist du der elendeste Mensch auf dieser Welt, wenn du so an Jesus glaubst. Warum ist es so? Was soll darin so schlimm sein, an Jesus zu glauben ohne die Auferstehung? Nun, das Erste, was Paulus feststellt, ist, du bist getäuscht. Du bist getäuscht worden. Irgendwas an der Botschaft ist eine Lüge. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann sagt er, dann sind wir, die wir von Jesus erzählen, seine Zeugen, dann sind wir Lügner. Wir erzählen Unwahrheiten. Vers 15, wir werden als falsche Zeugen Gottes befunden. Dann ist aber Jesus Christus selbst auch ein Lügner, denn er hat ja davon gesprochen, dass er auferstehen wird. Wenn er aber nicht auferstanden ist, dann war das wohl auch nicht die Wahrheit. Dann hat Jesus gelogen. Und schließlich, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann hat auch Gott gelogen. Denn Paulus sagt, dass er im Auftrag Gottes über Christus predigt. Wenn das wirklich von Gott kommt, dann ist es eine Lüge. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist vom moralischen Vorbild Jesu nichts übrig geblieben. Da muss man sagen, er ist entweder ein Spinner, der was Unmögliches behauptet hat, oder genauso schlimm, er ist einfach ein Lügner. Da muss man sagen, das ganze System, die ganze Predigt, das ganze Christentum basiert auf einer Lüge. Und wo soll da bitte schön die moralische Kraft liegen? Es ist ausgeschlossen. Wer so an Jesus glaubt, ist ein elender Mensch. Aber es gibt noch einen weiteren Grund, den Paulus anführt. Und dieser Grund ist noch wichtiger, geht noch tiefer. Nämlich, dass das ganze Evangelium überhaupt keinen Sinn mehr ergibt, wenn es keine Auferstehung gibt. Die ganze Kraft des Evangeliums ist hinfällig. Warum? Weil das Evangelium eben nicht noch eine weitere Liste ist von Dingen, die man abarbeiten muss, um Gott zu gefallen, um sich irgendwie das ewige Leben zu verdienen. Das Evangelium ist was ganz anderes. Wenn es nur eine Liste wäre, wie die 10 Gebote, nehmen wir einfach die Bergpredigt, dann könnte man die guten Teile nehmen und ja, die Spinnereien einfach mal beiseite lassen. Aber das Evangelium funktioniert so nicht. Das Evangelium ist nicht, streng dich an, irgendwie schaffst du es. Wenn du nach gewissen Regeln lebst, dann wirst du es schon schaffen, gut genug zu sein, um dir das Leben zu verdienen. Das Evangelium ist was anderes. Es ist die Botschaft davon, dass Menschen Sünder sind. Dass alle Menschen allesamt egoistisch sind. Ihren Schöpfer vergessen haben. Und dass alle Menschen dadurch den Tod bewirken und auch verdienen. Wenn Gott auf die Menschen schaut und ein Urteil fällt über die Menschen, dann kommt er zum Schluss, alle sind schuldig. Alle. Alle sind vom Weg abgekommen. Da ist keiner, der wirklich Gutes tut. Aber das Evangelium sagt auch, Gott wollte uns Menschen nicht in diesem Zustand lassen. Deswegen hat er was unternommen. Er ist in Jesus Christus Mensch geworden, ist uns nahe gekommen, hat auf dieser Welt gelebt, hat die ganzen Folgen der Sünde am eigenen Leib gespürt und getragen. Er selbst lebte komplett ohne Sünde. Er tat immer nur das Gute. Er lebte so, wie Gott sich es eigentlich für Menschen schon immer gedacht hatte. Und weil er sündlos war, war er der allererste Mensch, der nicht selbst sterben musste für seine eigene Schuld. Aber er ließ sich freiwillig an das Kreuz nageln, um sein Leben als Opfer zu geben. Es erinnert an die Opfertiere im Alten Testament, am Tempel. Ein Tier wurde geschlachtet und damit sagte die Person, die das Opfer gebracht hat, eigentlich hätte ich den Tod verdient. Ich weiß es, dieses Tier stirbt an meine Stelle, damit ich nicht sterben muss. Und so ist Jesus das Lamm geworden für uns. Stellvertretend für uns nahm er die gerechte Strafe Gottes gegen alle Sünde, gegen unsere Sünde, auf sich, damit Menschen freigesprochen werden vor Gott und leben dürfen. Das tat er am Kreuz, daran haben wir am Freitag gedacht, Karfreitag. Das ist alles schon sehr beeindruckend, sehr bewegend. Das tat Christus für uns. Aber es ist unvollständig. Wenn das alles wäre, dann blieb noch ein riesiges Fragezeichen. Nämlich, war er erfolgreich? Hat es geklappt? Ist Gott zufrieden mit seinem Opfer? Oder sind wir weiterhin gebunden und dem Gericht ausgeliefert? Das ist doch die entscheidende Frage. Und deswegen ist die Auferstehung so wichtig. Denn in der Auferstehung beweist Jesus, dass er eben kein Spinner ist, sondern dass er tatsächlich der Sohn Gottes ist und dass er die Sünde und den Tod besiegt hat, dass Gott sein Opfer angenommen hat. Er lebt und kann nicht mehr sterben. Das Evangelium heißt, er ist an unserer Stelle gestorben, aber er ist an unserer Stelle auch auferstanden. Er hat überwunden. Er hat gesiegt. Und deswegen können wir mit ihm leben, durch den Glauben. Deswegen sagt Paulus in Vers 17, ohne die Auferstehung wären wir noch in unseren Sünden. Paulus drückt es ganz radikal aus und sagt, ohne Auferstehung ist die ganze Predigt des Evangeliums inhaltslos. Der Glaube ist inhaltslos. Wir sind noch in unseren Sünden und wir sind letztlich verloren. Ich vermute, diese Aussage von Paulus war für die Korinther damals wahrscheinlich ein kleiner Schock. Die dachten, ja, wir sind ja gläubig, wir glauben ja an Jesus. Nur das mit der Auferstehung, das brauchen wir nicht so oder ja, ist uns nicht so wichtig. Und ich glaube, das ist auch heutzutage noch ein Schock für viele Menschen, wenn man das so sagt. Ich glaube, viele Menschen heute würden gerne Jesus annehmen, an ihn glauben, aber als Vorbild, als moralisches Vorbild, als Lehrer, als weiser Mann. Und ohne diese merkwürdige Vorstellung einer Auferstehung. Aber diese Option lässt uns Paulus nicht. Es gibt nur entweder oder. Wie glauben wir an Jesus heute Morgen? Was ist er für uns? Nur leerer Vorbild, dann sagt Paulus, dann sind wir die elendesten aller Menschen. Dann sind wir getäuscht und wir sind weiterhin in unserer Sünde. Wir sind verdammt. Dann, sagt Paulus, können wir später lesen in Vers 32, wenn das so ist, wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist es viel sinnvoller und konsequenter, anders zu leben. Er schreibt es so, lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Wir würden sagen, lasst die Sau raus. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist es völlig egal. Dann nimm doch jetzt mit, was du mitnehmen kannst. Probiere alles aus, lass es dir so gut gehen, wie es nur irgendwie möglich ist. Das ist das Einzige, was sinnvoll ist, wenn es keine Auferstehung gibt. Aber es gibt eine Auferstehung. Das ist ja das Spannende. Vers 20 sagt Paulus, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Das ist der zweite Punkt. Für Paulus ist die Auferstehung nicht etwas, was man, ja, wenn man will, vielleicht dazunehmen kann oder nicht, sondern es ist etwas, was einfach passiert ist. Es ist eine Tatsache. Der ganze Glaube gründet für Paulus auf diese eine Tatsache. Wenn Jesus auferstanden ist, dann ist das Evangelium, das, was er für uns getan hat am Kreuz, tatsächlich eine gute Botschaft. Aber woher weiß Paulus, dass Christus auferstanden ist? Woher sollen wir das wissen? Nun, er nennt seine Gründe am Anfang vom Kapitel. Das haben wir nicht gelesen. Das sind die ersten 11 Verse. Er beschreibt es. Er sagt, Jesus ist vielen Menschen erschienen. Und zwar so, dass sie zum Beispiel mit ihm essen konnten. Dass Thomas ihn anfassen konnte. Das heißt, es war nicht nur irgendeine Vorstellung, eine Halluzination, eine Einbildung, sondern er ist tatsächlich so erschienen, dass die Jünger sich nicht anders erklären konnten. Die haben gesagt, er ist wohl tatsächlich wirklich lebendig. Und zwar mit seinem Leib. Das Grab war leer. Aber nicht, weil die Leiche gestohlen wurde, sondern weil die Leiche rumlief. Das ist was ganz anderes. Es ist eine Tatsache. Und es ist sehr interessant, wenn man das Neue Testament sorgfältig liest, dann merkt man eine Sache. Manchmal wird gesagt, ja, vielleicht haben die Jünger sich das so vorgestellt, dass er auferstanden ist. Das ist ein Symbol für ihre Sehnsüchte oder sonst was. Aber wenn man das Neue Testament sorgfältig liest, merkt man, nee, es ist genau umgekehrt. Keiner konnte sich das vorstellen. Aber irgendwas ist passiert und dann standen alle und mussten sich das erklären. Und im Nachhinein haben sie dann gesehen, was zum Beispiel im Alten Testament geschrieben war und wie das zusammenpasst. Aber erst war irgendwas ist passiert. Paulus ist ein hervorragendes Beispiel für genau diese Entwicklung. Er hat ja die Christen verfolgt. Warum? Weil diese Spinner immer von Jesus erzählt haben und dass er auferstanden sei. Und das ist ja unmöglich, das geht nicht. Deswegen hat er sie verfolgt. Er hat sie ins Gefängnis gebracht. Bis was passiert ist. Auf dem Weg nach Damaskus, plötzlich erscheint ihm Jesus. Und jetzt hat Paulus ein Problem. Alles, was er bis jetzt geglaubt hat, wo er sich so sicher war, das kann nur so sein, das geht nicht mehr. Er steht vor dir. Was willst du sagen? Nee, du kannst nicht leben? Nur so kann man erklären, was mit Paulus passiert ist. Danach musste er alles neu ordnen. Alles, was er bis jetzt geglaubt hat, alles, was er aus den Schriften kannte, musste er aus diesem Blickwinkel, im Lichte dieser Tatsache, neu bewerten. Und er kam zu dem Schluss und ist überzeugt worden, er ist auferstanden und das Ganze ergibt tatsächlich Sinn. Er ist der Messias. Er ist der auferstandene Herr. Wenn das stimmt, wenn Jesus auferstanden ist, dann ist es natürlich weltbewegend, im wahrsten Sinne des Wortes. Er lebt und wird nie wieder sterben. Und alle, die an ihn glauben, leben mit ihm und werden nie wieder sterben. Das ist spannend. Es bedeutet, dass wir befreit sind von Sünde und von dem Fluch der Sünde. Das ist Evangelium. Und wenn das nicht interessant ist, dann weiß ich nicht, was interessant sein sollte. Vielleicht ist es eine Erinnerung auch für uns heute Morgen, wenn wir in den Gottesdienst kommen. Warum kommen wir? Was suchen wir? Manchmal vergessen wir, was wir eigentlich wollten oder was wir wirklich brauchen. Es kann sein, dass wir kommen, weil wir einsam sind und wir uns freuen, halt menschliche Kontakte zu haben. Es kann sein, dass uns die Lieder gut tun, so ein warmes Gefühl, mal ein bisschen die Seele baumeln lassen oder wie auch immer man das ausdrücken möchte. Oder kommen wir einfach, weil es eine Tatsache gibt und das ist, dass Jesus lebt. Wenn Jesus lebt, dann verändert es meine Perspektive auf alles im Leben. Sowohl das Gute, was ich genieße, als auch das Schlimme, was mir das Leben schwer macht. Wenn Jesus auferstanden ist, diese Tatsache, das gibt mir ein Fundament. Und ich finde es auch tröstlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal versuche ich, mit Menschen über Jesus zu reden, über Gott. Und man fragt sich, ja, wie, was für Worte soll ich wählen? Wie kann ich das erklären? Wie kann ich das attraktiv machen, so dass Leute es verstehen und hören wollen? Aber letztendlich ist nicht entscheidend, wie ich davon rede. Das macht es nicht wahr oder unwahr, sondern es ist eine Tatsache. Wenn er auferstanden ist, dann ist es wahr, auch wenn ich es nicht gut ausdrücken kann. Auch wenn ich stottere oder lispel, die Tatsache an sich ist eigentlich das, was trägt. Paulus schreibt genau darüber in den ersten Kapiteln. Er sagt, ich bin zu euch, Korinther, gekommen, nicht mit klugen Worten und besonderer Redegabe, sondern mit den einfachen Tatsachen. Ich habe Christus gepredigt, Christus gekreuzigt und Christus auferstanden. Wer daran keinen Gefallen findet oder das nicht spannend findet, den können auch die größten und tollsten Gedichte und Erzählungen auch nichts bringen. Aber wenn das alles wahr ist, warum haben die Korinther die Auferstehung einfach hergegeben? Für sie war das wohl nicht so wichtig. Wie kann das sein? Da kommen wir zum dritten Punkt. Ein Einwand gegen die Auferstehung. Und diesen finden wir in Vers 35. Da schreibt Paulus, es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt? Und mit was für einem Leib kommen sie? Offensichtlich gab es bei den Korinthern welche, die gesagt haben, das mit der Auferstehung, das halte ich für unwahrscheinlich. Kann ich mir nicht vorstellen. Wie soll das gehen? Noch heutzutage kann es uns so gehen, dass wir uns auch fragen, ja, wie soll das überhaupt gehen? Wir tun uns schwer, Dinge zu glauben, die wir uns nicht vorstellen können. Und das ist ganz natürlich. Es ist ein gewisser Schutz. Wenn wir alles glauben würden, was man uns immer erzählt, dann würden wir auch ständig getäuscht werden. Wenn uns jemand erzählt, der Mond ist aus Käse, dann sollten wir stutzig sein. Alles, was ich bis jetzt über Käse erfahren habe in meinem Leben und über Himmelskörper, sagt, das glaube ich nicht. Das passt nicht zusammen. Skepsis ist gut, Skepsis ist wichtig. Das hält uns am Leben. Aber wir können es auch manchmal übertreiben. Manchmal gehen wir so weit, dass wir unsere Skepsis zum Maßstab machen und so tun, als ob nur das, was ich verstehe, kann wahr sein. Und dann wird es auch gefährlich. Das ist auch nicht vernünftig. Warum? Weil jeder von uns einen mikroskopisch kleinen Kopf hat. Wenn wir mal überlegen, wie groß das Universum ist, und ich will dann behaupten, nur das, was ich mir vorstellen kann, kann wahr sein. Das passt ja hinten und vorne nicht. Habt ihr schon mal vom malignen Melanom gehört? Das schwarze Hautkrebs. Wenn man ihn frühzeitig entdeckt und rausschneidet, gute Heilungschancen, alles wunderbar. Wenn man ihn nicht frühzeitig findet und er gestreut hat, dann ist es fast wie ein Todesurteil. Die meisten überleben kein Jahr. 2007 gab es erste Studien zur Behandlung mit einem Antikörper. Und es war das erste Mal, dass man irgendwas auslösen konnte. Die Leute haben tatsächlich ein paar Monate länger gelebt. 2015 kamen weitere Antikörper dazu. Und dann Kombinationstherapien. Und plötzlich hat man einen Therapieansatz, wo 60% dieser Patienten ansprechen. Nach 5 Jahren leben noch die Hälfte, über die Hälfte. Die aktuellsten Ergebnisse vom letzten Jahr, 2021, beim ESCO, das ist der größte Krebskongress auf der Welt, Da sind sie jetzt schon bei 6,5 Jahre und immer noch 50% leben. Das ist ganz spannend. Keiner weiß, wie lange das noch geht. Vielleicht leben die noch 10 Jahre. Auf Englisch sagt man für sowas Game Changer. Das hat die Spielregeln komplett neu geändert. Das ist ein ganz anderes Spiel plötzlich. Das ist eine ganz andere Art zu behandeln. Nichts ist mehr wie vorher. Eine echte Heilungschance. Wie funktioniert sowas mit dem Antikörper? Nun, ich kann es erklären. Das sind Checkpoint-Inhibitoren. Das ist eine Klasse von Antikörpern, die gegen die Oberflächenproteine CTLA4 und PD1 bzw. den zugehörigen Liganden gerichtet sind, die zu einer Maskierung von Tumorzellen für Immunzellen führen. Alles klar? Alles verstanden. Ist es wichtig, dass ich das verstehe? Nicht wirklich. Wenn ich ein Melanom habe, ist nicht wirklich wichtig, ob ich das verstehe, ob ich diese Liganden nennen kann. Entscheidend ist, ob das Zeug wirkt. Die Tatsache, dass es wirkt, das ist entscheidend. Nicht, ob ich es mir vorstellen kann. Der Antikörper wirkt nicht beim Onkologen besser als bei mir, weil ich HNO-Arzt bin. Entscheidend ist, dass das Medikament wirkt. Entscheidend ist, dass ich das Medikament nehme, dass es wirken kann. Wie tragisch wäre es, wenn ein Krebspatient da sagen würde, nö, danke, ich nehme das lieber nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Das wäre schlimm. Aber so ähnlich ist es doch mit der Auferstehung. Die Korinther standen wohl in der Gefahr, diesen Fehler zu machen, zu sagen, ja, das mit der Auferstehung, eigentlich kann ich es mir gar nicht vorstellen. Und deswegen verzichte ich darauf. Wird wohl nicht so sein. Aber wenn sie weiterhin meinen, dass sie Christen sind, sagt Paulus, dann sind sie getäuscht worden. Sie sind elende Menschen. Man muss die Auferstehung nicht im Detail verstehen oder sich vorstellen können, damit sie wahr ist. Paulus geht darauf ein, ab Vers 35, und zeigt auch, dass in der Natur es auch Dinge gibt, die passieren, die wir auch nicht wirklich verstehen. Und trotzdem funktioniert es. Er nimmt das Bild von einem Samenkorn, aus dem zum Beispiel ein Weizenhalm wächst und Ähren. Wie das genau funktioniert, das weiß ein Bauer nicht. Aber er sät trotzdem. Und siehe da, es wächst und er erntet und dann kann man aus dem Getreide Mehl machen und Brot backen. Es ist nützlich, auch wenn ich es mir nicht im Einzelnen vorstellen kann. Und Paulus sagt, Gott ist in der Lage, jedem Körper die richtige Gestalt zu geben. Es gibt Körper hier auf der Erde, sagt Paulus, die haben eine gewisse Herrlichkeit. Es gibt Himmelskörper, die haben eine andere Art von Herrlichkeit. Aber Gott hat das alles im Griff und er weiß, wie alles aufgebaut und geordnet werden soll, damit es für seine Umgebung passend ist und seine Funktion erfüllen kann. Und so ist es auch mit der Auferstehung, sagt er. Wir dürfen nicht meinen, dass Gottes Möglichkeiten auf das begrenzt sind, was wir uns vorstellen können. Wenn das der Maßstab wäre, dann gäbe es keine Antikörpertherapie für uns, denn keiner von uns weiß, wie das geht. Und noch viel schlimmer, dann gäbe es keine Auferstehung. Weiß ich, hast du vielleicht Zweifel an die Auferstehung heute Morgen? Wie soll man sich das vorstellen? Wie geht es überhaupt? Ist das überhaupt so richtig wahr? Ich kann es kaum glauben. Dann prüfe. Prüfe, ob es wahr ist. Schau dir die Indizien an, die die Bibel zeigt. Lese nochmal die ersten 11 Verse hier in 1. Korinther 15. Lest dir die Berichte aus den Evangelien und prüfe, was genau wird gesagt, was genau wird berichtet Welche alternativen Erklärungen gibt es vielleicht? Benutze deinen Verstand. Aber mach nicht den Fehler zu meinen, nur das kann wahr sein, was ich mir vorstellen kann. Das funktioniert nicht. Wenn es wirklich einen Gott gibt, dann muss er größer sein als mein Verstand. Sonst kann er kein Gott sein. Wenn es eine Auferstehung gibt und wir davon ausgehen können, was soll das dann in uns auslösen? Wie sollen wir leben? Das ist der vierte und letzte Punkt. Was sollen wir tun? Und das finden wir in dem letzten Vers in diesem Kapitel 15, Vers 58. Da schreibt Paulus: Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, allezeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Wenn es die Tatsache der Auferstehung gibt, was soll das mit uns machen? Was soll das in uns auslösen? Das erste ist Dankbarkeit. Wo wären wir ohne die Auferstehung? Paulus sagt, wir wären verloren. Nun aber ist Christus auferstanden. Dann ist es genial. Dann ist es eine gute Nachricht. Und wir haben allen Grund, Gott dafür zu danken. Es wäre schön, wenn wir heute vielleicht den ganzen Tag, immer, wenn uns die Auferstehung nochmal irgendwie einfällt, wenn wir uns daran erinnern, dass heute Ostern ist, wenn wir gleich immer sofort auch Danke sagen würden. Herr, danke. Dann schreibt Paulus, seid fest und unerschütterlich. Alles um uns wackelt und wankt, alles ist im Aufbruch. Corona ist immer noch da, Krieg in der Ukraine, Klima, Flüchtlinge, Inflation, Mikroplastik in den Lungen. Es ist schlimm. Alles ist unsicher geworden. Wir selbst werden älter, werden krank, werden schwächlich. Paulus sagt, wir können standhaft bleiben in unserer Seele, wenn es die Auferstehung gibt. Denn unser Leben ist dann mit Christus ganz sicher. Es kann uns nichts passieren, was uns wirklich gefährlich werden kann. Seid fest und unerschütterlich. Bedeutet aber nicht, seid passiv und wartet einfach, sondern seid überreich im Werk des Herrn. Wir können investieren in das Reich Gottes. Paulus sagt, wenn die Auferstehung stimmt, dann ist das für uns Motivation, in das Reich Gottes zu investieren und für den Herrn zu arbeiten. Und wenn es in die eine Richtung geht, wenn aus der Auferstehung Motivation zum Dienst wächst, dann kann man auch das umdrehen und aus unserer Motivation zum Dienst vielleicht fragen, was wir von der Auferstehung verstehen. Wie viel investieren wir in das Reich Gottes? Wenn das kein großes Thema bei uns ist, dann haben wir möglicherweise die Bedeutung von der Auferstehung nicht verstanden. Wenn wir wirklich verstehen, dass Jesus lebt, dann wird sich das zeigen, wie wir für ihn arbeiten und uns investieren. Und die Mühe im Herrn ist nicht vergeblich, sagt Paulus. Ja, Arbeit im Reich Gottes ist Mühe. Das müssen wir nicht verschweigen. Jeder, der irgendwo mitgearbeitet hat, weiß genau, wovon ich rede. Vieles läuft nicht, wie man es sich vorstellt. Es sind häufig unerwartete Dinge, Enttäuschungen, Rückschläge. Manchmal ist es einfach nur anstrengend. Manchmal muss man gähnen, weil man müde wird durch die viele Arbeit. Es ist Mühe, das ist normal. Aber diese Mühe ist nicht vergeblich. Das ist das Entscheidende. Wenn es keine Auferstehung gäbe, dann müssten wir jetzt erkennen, was unsere Arbeit gebracht hat. Aber weil es eine Auferstehung gibt, heißt es, dass Christus zu Rechten des Vaters sitzt, dass Christus wiederkommen wird und dass dann ein Gericht mal stattfinden wird. Und auch für seine Nachfolge ein Gericht des Lohnes. Er wird belohnen. Das heißt, dass der Wert unseres Einsatzes erst dann auch wirklich bemessen wird. Aber Paulus sagt, es wird niemals vergeblich sein. Wir brauchen Geduld und Durchhaltevermögen. Der Herr ist auferstanden, körperlich, er lebt. Er sitzt zu Rechten des Vaters. Diese Tatsache verändert die ganze Welt. Sie gibt uns Gewissheit, dass uns vergeben wurde, dass sein Opfer am Kreuz angenommen wurde, dass wir mit ihm leben werden. Ich wünsche uns allen, dass heute diese Hoffnung tief in unserem Herzen eindringt, dass wir uns darüber freuen und dass es unser Leben prägt in Hoffnung. Amen.